Apokalypse, die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus an Johannes und über Johannes an die ganze Gemeinde aller Zeiten. In 2 Stunden bzw. 2 Vorträgen das zu erklären, ist im Grunde nicht möglich. Ich durfte mit Gottes Hilfe hier schon Bibelwochen halten, wo ich die ganze Johannes-Offenbarung Vers für Vers ausgelegt habe. Manche werden sich erinnern. Ich habe mal gezählt, es waren insgesamt 36 Vorträge mit jeweils 1 bis 1,5 Stunden. An sich, um diesem Buch einigermaßen gerecht zu werden, bräuchten wir also mindestens 3 Wochen hier, wo wir zusammen sein müssten. Ja, das möchte ich einfach vorweg sagen. Mancher mag denken, wie kann denn der Bruder Gassmann versuchen, in 2 Vorträgen die ganze Offenbarung zu erklären. Aber da natürlich nicht jeder so viel Zeit hat, hier 36 Stunden zu verbringen, 3 Bibelwochen, deshalb möchte ich es einfach zusammenfassen, einen Überblick und einfach uns klar machen, es ist gar nicht so schwierig zu verstehen. Wenn man die Johannes-Offenbarung so liest, wie sie dasteht, keine großen Spekulationen hineinträgt, im Grunde überhaupt keine Spekulationen, wenn man vom Wortsinn und Kontext der einzelnen Stellen ausgeht, dann merkt man, an sich ist es gar nicht so schwierig. Mir ging es jedenfalls so, als ich mich damit beschäftigt habe. Natürlich, keiner von uns versteht alles, es ist unser aller Erkenntnis Stückwerk, aber es ist an sich recht einfach und klar, wenn man so liest, wie es geschrieben steht. Und so wollen wir gleich anfangen. Wenn es der Herr schenkt, möchte ich also das aufteilen. Das sind ja 22 Kapitel in jeweils 11 Kapitel. Wollen wir mal sehen, wie weit wir heute kommen. Wir haben ungefähr Zeit bis 9 Uhr. Ja, Offenbarung an Johannes Kapitel 1 ab Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und gedeutet seinem Knecht Johannes, der kundgetan hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Damit ich nicht zu weitschweifig bin, halte ich mich ziemlich an mein Konzept. Habt da bitte Verständnis, sonst brauchen wir wirklich 36 Stunden. Also, das Wesentliche so in Kürze zum Verstehen. Schon in Kapitel 1, Vers 1 wird deutlich, dass die Offenbarung nicht von Johannes stammt, sondern, wer hat genau aufgepasst? Von Jesus Christus, von Gottes Sohn, von Gott selber. Und durch einen Engel dann über Johannes an uns, an die Gemeinde aller Zeiten, kundgetan. Offenbarung, griechisch Apokalypsis, Enthüllung kann man es auch übersetzen. Die Offenbarung an Johannes ist das prophetische Buch des Neuen Testaments, das eine besonders große Beachtung für unsere Zeit, aber auch für alle Zeiten findet. Bis der Herr wiederkommt. Aber es reicht sogar darüber hinaus, bis in die Ewigkeit. Sehen wir, wenn wir den Schluss der Offenbarung betrachten, wo es um das himmlische Jerusalem geht. Was wir gerade gehört haben, ist die Ouvertüre dieses Buches, der Anfang. Und bei allem zum Teil Bedrückenden, was wir auch darin lesen, über Gerichte, viele sagen, ja, das ist alles so düster, da geht es ja nur um Gerichte, das stimmt gar nicht. Das Ziel, die Botschaft lautet an sich, Jesus Christus ist Sieger. Das ist die Botschaft. Inmitten aller Verführungen, antichristlichen Wirren, babylonischen Kirchenzusammenballungen, ökumenischen Fehlentwicklungen. Jesus Christus ist Sieger. Das ist die entscheidende Botschaft. Und das macht uns fröhlich. Und deshalb ist es kein Buch mit 7 Siegeln und kein Buch, das man lieber vermeidet, sondern ein ganz, ganz wichtiges Buch. Der letzte Akt des Weltendramas mündet in die unendliche Melodie der Ewigkeit ein. Entweder in die unendliche Melodie des Lichts in der himmlischen Herrlichkeit, im ewigen Heil der Geretteten oder in die unendliche Melodie der Finsternis in der Hölle, im Feuersee, in der ewigen Verdammnis der Verlorenen. Auch das ist die Botschaft der Offenbarung. Nicht jeder nimmt den Sieg Jesu in Anspruch, nicht jeder ist gerettet. Wer die Botschaft, wer die Rettung in Jesus Christus ablehnt, der bleibt verloren. In Vers 3 lesen wir: Selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Makarios, das heißt selig, glückselig. Die Seligpreisung kennen wir ja aus der Bergpredigt. Es heißt jetzt nicht gerettet, wer das liest. Glückselig ist einfach jemand, der ganz besonders von Gott gesegnet ist. Das heißt praktisch selig gepriesen. Ja, es steht nicht gerettet ist, wer diese Worte liest, aber vielleicht nicht umsetzt und so weiter. Ja, das ist ein Unterschied. Wer nicht wiedergeboren ist, ist auch nicht gerettet. Johannes 3, nur wer geboren ist aus Wasser und Geist oder von oben geboren ist, der wird auch in den Himmel kommen. Die anderen bleiben verloren. Aber glückselig ist einfach eine besondere Segensverheißung. Und deshalb, Vers 3 sagt, dass gerade dieses Buch der Offenbarung ja den Menschen glückselig macht. Ich war mal in einem Hauskreis, da bin ich in dem Moment ausgetreten, als wir an sich begonnen hatten, die Offenbarung zu lesen. Dann haben sie gesagt, nee, das ist uns zu düster, das legen wir lieber weg. Wir lesen jetzt nur noch Bücher von Bill Hybels und Willow Krieg und so weiter. Dann habe ich gesagt, also tut mir leid, ich will schon die Bibel betrachten und Offenbarung ist an sich sehr wichtig, sollten wir nicht einfach hier weglegen. Aber da war kein Konsens mehr da. Und schmerzlich, ja, wenn man solche Dinge erlebt. Ich habe denen dann auch noch gesagt, den lieben Geschwistern, die sich da auf Menschen gestützt haben, statt auf das Wort. Da steht doch in Vers 3, selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was geschrieben steht darin. Deshalb lest es. Lest aber nicht nur die Offenbarung. Die ganze Bibel ist natürlich Gottes Wort. Es gibt auch wieder Endzeitspezialisten, die lesen nur noch prophetische, apokalyptische Bücher. Ist auch zu einseitig. Ja, wir brauchen alles, die ganze Bibel. Aber umgeht nicht die prophetischen Schriften. Sie sind eben auch sehr wichtig, gerade in der Endzeit. Ich will hier die richtige Gewichtung uns mitgeben, ja, dass man nicht da oder da vom Pferd fällt. Dann Johannes, heißt es weiter, Johannes, den 7 Gemeinden in der Landschaft Asien. Wer ist Johannes? Wer ist der Absender? Johannes ist eindeutig der Apostel Johannes. Ist gar keine Frage für bibeltreue Ausleger. Gut, die Bibelkritiker, das brauchen wir jetzt gar nicht hier betrachten. Die hinterfragen sowieso alles, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Sie setzen sich frevelhaft über Gottes Wort und den klaren Wortlaut hinweg und auch über die frühen Zeugnisse der Christenheit, über die Verfasserschaft. Und die frühe Christenheit hat ganz klar gewusst und gesagt, es ist der Apostel Johannes. Und er hat es empfangen, diese Offenbarung auf Patmos, auf dieser Verbannungsinsel der Römerzeit. Durfte da auch einmal sein, sehr interessante, sehr trockene und karge Insel. Und er stellt sich einfach vor mit Johannes und jeder wusste sofort, das kann nur der Apostel Johannes sein. Er braucht sich nicht weiter vorstellen. Jeder wusste, das ist der Johannes. Johannes bedeutet ja, Gott ist gnädig und er war der Jünger, der auch ganz besonders in der Nähe des Herrn Jesus war und Offenbarung von ihm empfangen darf. Und er war auch auf dem Berg der Verklärung, auch sehr interessant. Da hat er auch den verklärten Herrn schon gesehen, der ihm dann später wieder auf Patmos erschienen ist, auch als Vorbereitung, damit er nicht, sag mal, zu sehr geschockt ist, um das mal so zu sagen. Er ist niedergefallen, er hat es praktisch kaum verkraftet, diese Erscheinung des Sohnes Gottes. Aber auf dem Berg der Verklärung wurden er und Petrus und Jakobus schon vorbereitet, auch auf weitere Offenbarungen, gerade auch Johannes. An wen ist die Offenbarung adressiert? Zunächst einmal wird uns gesagt, an die 7 Gemeinden in der Landschaft Asien. Das ist die heutige Türkei, der Türkensturm, die haben ja das überrannt, ja, bis heute dann der Islam leider auch. Aber damals war das jüdisch-christlich, diese Gegend sehr stark auch geprägt. Kleinasien, Vorderasien, beginnend am Bosporus nach Osten hin. Und die 7 Gemeinden, an die die 7 Sendschreiben gerichtet sind, die liegen alle in den damaligen 7 Bezirkshauptstädten in der römischen Provinz Asia. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ihr merkt, jetzt sind wir schon in Kapitel 2 und 3. Die 7 Sendschreiben. Natürlich die Zahl 7, sehr wichtig. Das ist 3 plus 4, 3 die göttliche Dreieinigkeit und 4 die 4 Himmelsrichtungen. Gott, der dreieinige Gott, der alles beherrscht, das ganze Universum. 3 plus 4 gibt 7 und so auch sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Donner, sieben Zornschalen, sieben Geister am Thron Gottes, sieben Teile in den Sendschreiben, in den sieben Sendschreiben. Ja, das ist also sehr eindrücklich, wie hier auch diese Zahlensymbolik diese Botschaft Gottes enthält. Die sieben Bezirkshauptstädte. Und ich denke, die meisten von euch werden auch die Sendschreiben schon gelesen haben. Jetzt möchte ich kann dadurch jetzt das nicht ausführlich auslegen, das habe ich mal in der ganzen Bibelwoche getan, in 12 Auslegungen. Aber hier jetzt nur ganz kurz der Aufbau der Sendschreiben. Das sind auch wieder 7 Teile, diese Sendschreiben. Hier vorne hat es noch eine Reihe mit feinen Stühlen, die ganze erste Reihe und zweite ist noch Platz. Das erste ist der Empfänger oder Adressat, das zweite der Absender, das dritte das Lob, das vierte Kennzeichen der Tadel, das fünfte ein Bußruf mit Drohwort oder ein Mahnruf mit Verheißungswort, das sechste ein Überwinderwort und das siebte ein Weckruf. So sind die Sendschreiben aufgebaut mit unterschiedlichen Gewichtungen, was Tadel und Lob angeht. Der Empfänger oder Adressat steht am Anfang, an den Boten oder Engel von Ephesus, Smyrna und so weiter schreibe. Man diskutiert darüber, ob das jetzt ein Engelwesen ist oder praktisch der Älteste oder die Ältesten der Gemeinde. Beides ist möglich. Angelos kann Bote oder auch Engel heißen. Man muss da einfach, denke ich, das auch stehen lassen so. Und dann der Absender, das ist der Herr Jesus Christus. Und er stellt sich vor, immer mit einem Zusatz. Zum Beispiel, das sagt der Erste und der Letzte, der Sohn Gottes, der Heilige. Und der jeweilige Zusatz, wie der Herr sich vorstellt, passt ganz genau zu dem Inhalt, der dann darauf folgt. Ja. Zum Beispiel im Sendschreiben an Ephesus sagt der Herr Jesus, das sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält. Hier spricht der Herr als der Herr über die Gemeinden. Die 7 Sterne, das sind die 7 Gemeinden, symbolisch gesprochen. Oder im Sendschreiben an Smyrna, das zweite, da heißt es, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Smyrna, Leiden, Myrrhe, die leidende, die verfolgte Gemeinde, der tot war und lebendig geworden ist. Hier stellt sich der Herr vor als der Lebenschaffende, der die Toten, die Bedrückten, die Märtyrer zum Leben erweckt. Wunderbar, ja, jedes Wort in der Bibel ist so wichtig. Ja, und so ist es auch bei den anderen Sendschreiben. Dann als drittes im Aufbau der Sendschreiben kommt das Lob, aber nicht bei allen. Ich kenne deine Werke, wird es eingeleitet. Und hier werden dann die guten Werke oder guten Früchte der jeweiligen Gemeinde aufgezählt. Du hast Glauben behalten und so weiter, ja. Aber bei 2 Gemeinden ist das Lob stark eingeschränkt. Welche könnten das sein? Nun, Laodicea, da fehlt es ganz, da kommt gar kein Lob vor. Das ist so die laue Gemeinde, die manche auch als die Endzeitgemeinde deuten, in der kirchengeschichtlichen Auslegung der Sendschreiben. Es gibt auch diese Auslegungsweise, nicht von der Hand zu weisen. Da fehlt das Lob ganz. Und in Sardes gibt es nur für einige Lob. Sardes, die tote Gemeinde. Einige sind dann doch lebendig. Und die bekommen Lob, aber nicht die, die da tot sind. Das vierte ist dann der Tadel. Findet sich bei allen Gemeinden der Tadel, außer bei 2, das ist jetzt gerade die andere Seite, und zwar bei Smyrna und Philadelphia. Smyrna, die leidende Märtyrergemeinde, die wird überhaupt nicht getadelt. Die wird aufgebaut, die wird getröstet. Ja, der tot war und lebendig ist, so stellt es sich der Herr dort vor, Smyrna. Und ein Tadel auch nicht, bei welcher Gemeinde, was denkt ihr? Philadelphia. Bruderliebe heißt das. Die Gemeinde, die dem Herrn treu dient, die missionarisch ist, die auf Menschen zugeht, um sie einzuladen zum Herrn Jesus. Der Tadel aber bei allen anderen 5 Gemeinden mit den Worten, ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel duldest, zum Beispiel. Ja, diese Vermischung mit Götzendienst und all diese Dinge. Dann das fünfte. Nun folgt nach Lob und Tadel ein Entweder ein Bußruf mit Drohwort oder ein Mahnruf mit Verheißungswort. Im Bußruf findet sich die Formulierung, tue Buße, das heißt, kehre um von deinem falschen Wege. Und So mahnt der Herr, kehre um von deinem falschen Wege. Der Mahnruf aber kann lauten, fürchte nichts, was du leiden wirst. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist das Verheißungswort, uns auch bekannt. Philadelphia war das Letztere. Oder halte fest, was du hast. Dann als sechstes folgt ein Überwinderwort. Diejenigen, die diesem Ruf folgen, der Umkehr und so weiter, die bekommen eine Verheißung. Wer überwindet, wer sich ganz auf die Seite Jesu stellt, wer dem Bösen widersteht, dem will ich geben. Zum Beispiel mit mir auf dem Thron zu sitzen. Und dies, zum Beispiel dieses Überwinderwort wird gerichtet, ausgerechnet an die Gemeinde, die überhaupt kein Lob erhalten hat. Welche war das? Die laue Gemeinde von Laodicea. Aber wenn diese laue Gemeinde überwindet, wenn sie neu brennend wird für den Herrn, dann bekommt sie diese größte Verheißung. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Ist das nicht wunderbar? Also die, die sich aus Laodicea, aus der lauen Endzeitchristenheit herausrufen lassen, sie bekommen eine ganz große Verheißung. Und als siebtes bei den Sendschreiben folgt der Weckruf an alle Gemeinden. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ephata, tue dich auf, höre. Ja, das ist der Weckruf. Soweit ein ganz kurzer Einblick in die Sendschreiben. Ich weiß, das war viel zu kurz. Aber ich habe ja in meiner siebenbändigen Auslegung, übrigens auch sieben Bände, habe das versucht, auch so ein bisschen nachzuvollziehen, die Siebenzahl. Ich habe das nicht in ein Buch getan, sondern in sieben. Da bin ich im ersten Band über die sieben Sendschreiben auch ausführlich auf diese ganzen Gemeinden eingegangen. Jetzt aber Kapitel 4 und 5. Das ist sehr bewegend, weil wir bekommen hier einen Einblick in den Himmel. Manche sagen, über den Himmel kann man nichts wissen, aber hier steht so Wunderbares, Gewaltiges, Beeindruckendes über den Himmel. Ich kann nur einige Verse lesen in Offenbarung 4 und 5. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald kam der Geist über mich und siehe, ein Thron war gesetzt im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen, gleich wie der Stein Jaspis und Sarder und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen, gleich wie ein Smaragd. Wer wird gerufen, heraufzusteigen? Wir müssen immer sehen, ich habe gesagt, Wortsinn und Kontext, da gibt es ja schon viele Auslegungen drüber. Genau lesen. Wer wird gerufen, heraufzusteigen zum Thron? Johannes. Sonst noch jemand? Nein. Steht nichts da, dass die Gemeinde hier hinaufsteigt, wie es manche Kreise lehren. Ja, ich will niemandem zu nahe treten. Ich wundere mich immer, wie man solche Dinge einfach in den Text hineinlegt. Ja. Johannes soll heraufsteigen. Und ihm zeigt Gott, was geschehen soll. Und er sieht Gott auf dem Thron und das Lamm und die sieben Geister Gottes um den Thron, die Dreieinigkeit Gottes praktisch, ja. Und auch wieder die Siebenzahl, die Fülle des Heiligen Geistes drückt das aus. Der auf dem Thron sitzt, ist Gott der Vater. Gott wird mit Edelsteinen verglichen, ein Bild für seine Reinheit und Schönheit. Und Gott selber ist ja für keinen Menschen zu sehen, aber Johannes erhält hier eine Schau von Gottes Herrlichkeit. Der Regenbogen, das Zeichen des Bundes mit Noah, steht dafür, dass die Menschen wieder zu Gott kommen dürfen, dass Gott gnädig ist, wenn sie das stellvertretende Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha für sich in Anspruch genommen haben, im Glauben, im Vertrauen. Weiter lesen wir in Offenbarung 4, und um den Thron waren 24 Throne. Das wird es noch geheimnisvoller. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. So, jetzt die Frage an euch, was denkt ihr, wer sind diese 24 Ältesten? Wieso 24? An was erinnert uns das? Kann man das irgendwie teilen, diese Zahl? 12. In 2 mal 12? Und wie viele Testamente haben wir? Altes und Neues Testament. Ihr seht schon, das ist so meine Erkenntnis dieser Frage. Also Hier steht nicht, dass die ganze Gemeinde schon beim Herrn ist. Hier steht einfach, dass 24 Älteste um den Thron sind. Da steht nicht die ganze Gemeinde mit diesen. Oder steht das irgendwo? Vielleicht habe ich es übersehen. Mir hat es doch keiner gezeigt, wo das hier stehen soll. Ganz genau lesen, nur was da steht. Merkt ihr? Auslegungsprinzip. Also, 24 ist 2 mal 12. Die Zahl 12 spielt in der Bibel und besonders auch in der Offenbarung, außer der 7 natürlich, eine große Rolle. Die Zahl 12 steht für die Vollkommenheit. Die 24 Ältesten setzen sich nach meiner Meinung, sage ich ganz bewusst hier, zusammen aus den 12 Repräsentanten der 12 Stämme Israels, Juda, Benjamin und so weiter und den 12 Aposteln des Neuen Bundes, Johannes, Matthäus und so weiter. Denn es gibt ganz klare Stellen, wo der Herr Jesus sagt, dass sie auf den Thronen sitzen werden mit ihm, ja. Und das ist natürlich die Apostelgemeinde. Und dann sagen ja Johannes und Jakobus, die Zebedäus-Söhne, da dürfen wir zu deiner Seite sitzen. Und sagt Jesus, es ist dem Vater bestimmt, dies zuzuteilen. Ihr kennt vielleicht aus den Evangelien auch diese Stelle. Also es sind die Throne auf jeden Fall die Apostel, die 12. Wobei da natürlich die Frage ist, kann man jetzt auch viel diskutieren, wer ist der 12.? Ist es Paulus oder Matthias? Ich möchte die Frage jetzt hier nicht vertiefen. Aber auf jeden Fall, es sind die 12 Apostel des Neuen Bundes. Judas, der ist natürlich nicht dabei, Judas Iskariot, ist klar. Also da wurde ja ein anderer an die Stelle gesetzt. Und im Alten Bund eben diese 12 Repräsentanten der Stämme Israels. Das ist meine Sicht dieser Frage. Ich weiß, es gibt auch andere Deutungen. Aber von der Gemeinde insgesamt steht meines Erachtens hier nichts ausdrücklich. Das wird dann hineininterpretiert. Diese 24 Ältesten sind gewürdigt, ganz nahe bei Gott zu sein. Die weißen Kleider drücken die Reinheit aus, die durch das Blut des Lammes Jesus Christus erworben wurden. Und in Gottes Gegenwart und Licht können nur gereinigte Menschen sein. Noch jede so kleine Sünde trennt uns von Gott. Deshalb auch ein persönliches Wort an jeden von uns, wenn auch nur noch eine kleine Sünde ist, die nicht bereinigt ist vor Gott, können wir nicht in den Himmel kommen. Und deshalb gilt es, völlig reingewaschene Kleider zu haben, indem der Herr Jesus uns reinwäscht durch sein Blut am Kreuz auf Golgatha. Nun wissen wir vielleicht nicht jede Sünde in Gedanken, Worten und Taten, aber es steht mal in den Psalmen, Herr, vergib mir auch die verborgenen Sünden. Ja, wir müssen jetzt nicht Buch führen, wie es manche Kreise tun, sondern einfach, Herr, nimm alles weg, was zwischen dir und mir steht, reinige mich. Und wo mir konkrete Sünden bewusst sind, darf ich diese bekennen vor dem Herrn. Und er wird sie mir vergeben. Das als kleinen seelsorgerlichen Hinweis. Ja, weiße Kleider drücken die Reinheit aus. Die goldenen Kronen auf den Häuptern dieser Ältesten um den Thron Gottes sind die Kronen der Überwinder, die durch Anfechtungen, Leid, Verfolgung und Prüfung gegangen sind. Natürlich verkörpern sie in gewissem Sinn Israel und die Gemeinde. Aber ich denke, dass diese 24 vorher schon da sind. Die Gemeinde, die wird später kommen, nach meiner Erkenntnis. Bin da auch vorsichtig und zurückhaltend. Und zwar in Kapitel 11. Wenn wir es schaffen, heute noch bis Kapitel 11, dann lasst euch überraschen, wenn dann die Gemeinde entrückt wird, an welcher Stelle. Jetzt lesen wir weiter. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Diese Ereignisse, Blitze, Stimmen und Donner, begleiten immer wieder die gewaltigen Gotteserscheinungen. Wo zum Beispiel? Auf dem Berg Sinai. Gewaltige Naturphänomene, die damit verbunden sind, wenn Gott sich offenbart. Sie bekunden Gottes Gegenwart. Schon ein Gewitter ist ein gewaltiges Ereignis. Auch Kinder und auch Erwachsene haben da doch eine gewisse Ehrfurcht, wenn da so richtig donnert und grollt draußen. Ja, da machen wir am liebsten zu und ich glaube nicht, dass jemand dann direkt in den Wald läuft und es da draußen genießen will. Und Gottes Gegenwart wird noch viel gewaltiger sein. Der Mensch fällt wie tot zu Boden, aber der Herr streckt ihm seine Hand entgegen, sagt, fürchte dich nicht. Immer wieder, wenn der Herr Jesus oder auch die Engel dann erschienen sind, nach der Auferstehung der Herr Jesus oder die Engel, sie müssen den Menschen immer wieder auf die Beine stellen erst und ihn stärken oder ihn mit glühender Kohle den Mund symbolisch reinigen, wie bei Jesaja. Gottes Gegenwart können wir nicht einfach so verkraften. Ist viel zu gewaltig für uns. Von dem Thron gingen also Blitze, Stimmen und Donner aus. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Welche sind die sieben Geister Gottes? Die 7, auch hier, die Fülle des Geistes Gottes. Die 666 ist die gesteigerte Zahl des Menschen, des Antichristen. Die 7 ist immer wieder die Vollkommenheit Gottes und seines Geistes. In Jesaja 11, Vers 2 werden 7 Wirkungen des Heiligen Geistes genannt. Auch diese Stelle spielt hier eine Rolle. Und weiter lesen wir, vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Im Tempel in Altenbund gab es ein ehernes Meer, ein bronzenes Meer. Hier ist es ein gläsernes Meer, völlig rein, wie Kristall, keinerlei Schmutz, Befleckung, Sünde ist da mehr, alles völlig reingewaschen. Durch das Blut des Lammes, das aber erst im Kapitel 5 in Erscheinung tritt. Ist bis jetzt noch nicht aufgetreten, hier direkt. Dann 4 Engelwesen am Thron. Mitten am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten voll Augen vorne und hinten. Im Propheten Hesekiel werden die auch schon beschrieben, in Kapitel 1. Da heißt es bei Hesekiel, die erste Gestalt war gleich einem Löwen, die zweite gleich einem Stier, die dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Ihr seht, wir müssen auch, wenn wir die Offenbarung verstehen wollen, immer wieder das Alte Testament heranziehen, weil da auch die Symbolsprache schon vorgegeben ist. Ja, vom alten Bund zum neuen Bund. Das erklärt sich dann gegenseitig. Die Bibel ist ein einziger, wunderbarer Zusammenhang. In der Kirchengeschichte hat man diese 4 Gestalten auf die 4 Evangelisten bezogen. Das ist aber eine Interpretation. Also man hat gesagt, der Löwe sei Matthäus, der Stier Markus, der Mensch Lukas und der Adler Johannes. Aber sicherlich handelt es sich vom ursprünglichen Textzusammenhang um Engelwesen, die um den Thron Gottes sind. Also ich denke, es sind Engelwesen einfach. Und eine jegliche der 4 Gestalten hatte 6 Flügel und sie waren außen herum und inwendig voller Augen. Also die haben also alles gesehen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Dieses dreimal heilig ist auch ein Hinweis auf die göttliche Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank dem gaben, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese 24 Ältesten legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Wo gibt es das, dass Menschen, die eine Krone tragen, diese ablegen und vor einem anderen niederlegen? Natürlich im Himmel. Es gibt auch verschiedene Kronen für Überwinder, für Seelengewinner, für einfache Gläubige, die auch diese Dienste tun. Also nicht nur diese 24 Repräsentanten oder ja, so werden sie ja nicht genannt, 24 Ältesten, so heißt es richtig. Aber hier, das sind wirkliche Älteste, die sich vor dem beugen, der über ihnen steht, der sie geschaffen hat, der sie allein erlöst hat. Der Vater durch den Sohn. Du allein bist würdig, sagen sie zu Gott, zu nehmen Preis und Ehre und Macht. Und nun kommt Kapitel 5, sicherlich das bewegendste Kapitel, denn hier erscheint jetzt im Symbol eines Lammes unser Herr Jesus Christus. Es ist ganz klar, dass das nur und niemand anders als der Herr Jesus Christus sein kann. Denn jetzt geht es um die Öffnung der 7 Siegel, die das letzte Endzeitgeschehen einläuten. Wer ist würdig, das zu tun? Wer ist würdig, praktisch das himmlische Jerusalem vorzubereiten, den neuen Himmel, die neue Erde und die ganzen Endzeitgerichte, die dem vorausgehen? Nur der, der den Sieg errungen hat. Und das lesen wir in Kapitel 5. Ich lese hier einiges. Ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen den Thronen und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre und hatte sieben Hörner, das steht für die Macht, und sieben Augen für die Allwissenheit im himmlischen Zustand, die der Herr Jesus da hat, und durch den Heiligen Geist auch. Und das sind die sieben Geister Gottes, denn der Sohn sendet den Geist, ich erkläre es kurz, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und da es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten, diese Engelwesen, und 24 Ältesten aus dem alten und neuen Bund, nieder vor dem Lamm. Und ein jeglicher hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Durch diese Ältesten werden jetzt die Gebete der Heiligen vor den Thron Gottes gebracht. Und das läutet das Endgeschehen ein. Ja, die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist erwürgt und hast mit deinem Blut für Gott erkauft Menschen aus allen Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Dieses Lamm kann niemand anderes sein als unser Herr und Heiland Jesus Christus. Das Lamm, das geschlachtet wurde, Gottes Lamm, wie schon Johannes der Täufer von Jesus bezeugte, das sich als Sühnopfer für unsere Sünden hingab. Er selbst war unschuldig und ging für uns an das Kreuz. Das Lamm übrigens ist unter den Tieren das geduldigste und wehrloseste Tier. Wer das schon mal schlachten musste, sein Lämmlein, die wehren sich nicht. Im Unterschied zu vielen anderen Tierarten, Schweine und Rinder und so weiter. Aber diese Lämmer, die vergießen lediglich Tränen, in der Regel sind natürlich auch Ausnahmen. Und genauso hat der Herr Jesus auf dem Weg nach Golgatha es getan. Er hat sich nicht gewehrt, hat nicht zurückgescholten, als er gescholten wurde, sondern hat sich in den Willen des Vaters gefügt, um uns zu retten. Aber dieses Lamm, man überhöre diesen Hinweis nicht, ist zugleich der Löwe von Juda, der den Sieg behält. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann in Macht und Herrlichkeit, als der Richter, nicht mehr als der Retter. Retter nur für die, die sich haben retten lassen rechtzeitig. Aber dann kommt er als der Richter über alle, die ihn abgelehnt haben. Dieses Lamm hat sieben Hörner, wie schon gesagt, Symbole seiner Macht. Die sieben Augen sind Symbole seiner Weisheit, seines Allwissens, seiner Allgegenwart. Und die sieben Geister sind ein Ausdruck für den Heiligen Geist, den der Herr Jesus denen schenkt, die ihn aufnehmen. Und dieses Lamm nahm nun das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Die rechte Hand, das ist die Hand, die die Tathand ist, die aktiv ist, die die Gerechtigkeit auch symbolisiert. Und nun wird, das kann ich jetzt nicht alles lesen, wir müssen einiges jetzt überspringen, wenn wir noch bis Kapitel 11 kommen wollen. Und ist auch nicht jetzt so wichtig im Einzelheiten, diese ganzen Gerichtsereignisse. Ich habe in meinem Büchlein die sieben Siegel und die sieben Posaunen, die Gerichtsereignisse ausführlich dargestellt. Bei den heutigen Waffensystemen, möchte ich an der Stelle nur erwähnen, kann man sich das sehr gut vorstellen, was da beschrieben steht, bis hin zu Atomwaffen, was da alles an Zerstörungskraft auch schon in der Offenbarung Johannes geoffenbart wurde. Er hatte ja noch nicht gewusst, was ein Panzer ist, ja, was eine Atomrakete ist. Aber heute hat sogar der Mensch alle diese schrecklichen Waffen erfunden. Um wie viel mehr kann man sich heute das vorstellen, was dem Johannes geoffenbart wurde. In Kapitel 6 wird also die Öffnung der ersten sechs Gerichtssiegel beschrieben. Aber vor der Öffnung des siebten Siegels in Kapitel 8 wird ein Kapitel eingeschoben, nämlich Kapitel 7, und darin werden vorgestellt die 144.000 und die große Schar aus den Nationen. Ich denke, das ist jetzt wichtiger, einmal das zu betrachten, wer sind diese 144.000 und wer ist die große Schar aus den Nationen? Nun, die Zeugen Jehovas und andere Sekten beziehen die 144.000 auf sich, aber es ist natürlich Unsinn, denn es steht ausdrücklich dabei, woher diese kommen, steht ganz klar da. Wer lesen kann, der lese. Wo kommen sie her? 12.000 aus dem Stamm Juda, 12.000 aus dem Stamm Benjamin und so weiter und so weiter. Also wo kommt sie her? Aus israelischen Stämmen oder jüdischen Stämmen, wie man es jetzt auch nennt. Und 144.000, das ist ganz klar, das ist eine Vollkommenheitszahl. 12 mal 12 mal 1.000. Ich sag mal so, es kann sein, dass das tatsächlich wirklich so eintrifft, kann man nicht ausschließen. Aber weil es ja auch eine Vollkommenheitszahl ist, kann es auch sein, dass einfach die Vollkommenheit der Geretteten aus Israel symbolisiert, diese Zahl. Ja, wollen wir es einfach mal so stehen lassen. Genauso wie das tausendjährige Reich, bin ich so gut im Rechnen, 10 mal 10 mal 10 sind 1.000, ja, stimmt das? Genau, das ist auch die Vollkommenheitszahl. Es können genau 1.000 Jahre sein, aber es kann auch einfach ein Reich sein, das so vollkommen ist, dass es mit der Zahl 1.000 symbolisch dargestellt wird. Kann auch länger dauern als 1.000 Jahre. Ich sage es mal ganz vorsichtig, weil es eben Vollkommenheitszahlen sind. Das ist wiederum das, was ein bisschen schwierig ist mit der Symbolik, ja, dieser Zahlen. Aber es ist auch nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass diese Menschen aus Israel gerettet werden, diese 144.000, ob es jetzt genau die wörtliche Zahl ist oder die Vollkommenheit, und dass es eben das tausendjährige Reich auch geben wird. Darauf komme ich ja dann in dem zweiten Teil noch zurück. Die Zahl 12 wiederum, also 12 mal 12 mal 1000 gleich 144.000, die 12 hat eine vielfache Bedeutung. Die 12 Stämme Israels, die ja dann auch ausdrücklich folgen, und auch 12 natürlich steht auch an anderen Stellen für die 12 Apostel des Neuen Bundes. Ja, soweit sind 144.000. Und das heißt also, dass Gott sein altes Bundesvolk, des alten Bundes nicht vergessen hat, dass er auch daraus die Zahl der Juden retten wird, die Jesus als Messias angenommen haben. Nur solche natürlich. Auch für Menschen aus Israel gilt, was Jesus Christus spricht und was in Johannes 14, Vers 6 zitiert wird. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das gilt für Juden und für Heiden. Ja, oder soll man sagen, für Juden gilt es jetzt nicht mehr. Natürlich wollen wir als Deutsche sehr behutsam sein mit Judenmission, ganz klar. Aber in der Bibel steht ganz klar, dass auch sie den Messias Jesus von Nazareth brauchen, der auf Golgatha sein Blut auch für sie vergossen hat. Genauso wie auch Muslime ihn brauchen und jeder. Es gibt ohne Blutvergießen, so steht im Hebräerbrief, keine Sühnung der Sünde, keine Vergebung der Schuld. Deshalb brauchen wir dieses vollkommene Sühneopfer des Messias Jesus Christus. Das Blut von Böcken und Stieren kann die Schuld nicht wegnehmen und auch nicht das Blut von normalen sterblichen Menschen, sondern nur das Blut des vollkommenen, sündlosen Sohnes Gottes. Das ist das Geheimnis der ganzen Heiligen Schrift, auf das alles zuläuft, schon bei Passa, ja? Wer das kennt, musste Blut gestrichen werden an die Türpfosten und dann ist der Würgeengel vorbeigegangen. Und so ist es auch, wenn man gerettet werden will. Wer der ewigen Verdammnis entgehen will, der braucht das Sühneopfer, das vergossene Blut Jesu Christi für sein Leben. Nicht in magischer Weise, sondern indem man das Opfer Jesu, indem man den Herrn selber persönlich in sein Herz aufnimmt und sagt, Herr Jesus, ich möchte dein Kind sein, komm du in mein Herz, reinige mich durch dein Blut, erneuere mich durch deinen Heiligen Geist, ich will dir nachfolgen in Liebe und Gehorsam. Das ist der einzige Weg, um gerettet zu werden. Die 144.000, das ist die Vollkommenheitszahl der Geretteten aus Israel. Und dann gibt es aber auch in Vers 9, Kapitel 7, Vers 9, eine weitere Gruppe. Und das ist eine Gruppe, die ist so groß, dass Menschen sie nicht zählen können. Gott kann es natürlich zählen, aber Menschen können diese nicht zählen. Und dazu gehören, denke ich, auch wir, soweit wir keine jüdische Abstammung haben. Vielleicht ist auch jemand hier aus dem Volk Israel, weiß nicht. Aber die Germanen, die Russen, die Slawen und was auch immer, die jetzt nicht jüdische Abstammung haben, für die gilt, was jetzt hier steht. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, also kein Mensch zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Also auch die sind gerettet, reingewaschen mit den Siegeszweigen praktisch. Und das sind eben die, die aus den aus den Goyim, aus den Ethnoi, aus den Heidennationen kommen, nicht aus dem Volk Israel. Das Heil kommt ja von den Juden, ist aber auch dann hinausgegangen in die ganze Welt, bis an die Enden der Erde, auch bis nach Australien, Amerika und so weiter. Ja, dann in Kapitel 8 wird dann die Öffnung des siebten Siegels beschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles vorlesen soll. Vielleicht einige Stellen daraus. Ich kann es jetzt aber nicht alles erklären in der Kürze. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Diese Stille im Himmel, das ist nochmal so wie ein letztes Atemholen vor dem Gericht. Ja? Wie so eine Atempause, bevor es dann richtig dramatisch wird. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Wörtlich sind es an sich Schofarhörner, nicht, wenn man es genau nimmt, diese jüdischen Signalinstrumente. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Also immer wieder spielt das Gebet der Gemeinde des Herrn eine wichtige Rolle in den Endzeitereignissen. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu blasen. Und jetzt kommen die ersten vier Posaunen in Kapitel 8 und so weiter. Das lese ich jetzt aber aus Zeitgründen nicht alles vor. Da heißt zum Beispiel, dass der dritte Teil des Meeres zu Blut wurde, dass ein großer Stern vom Himmel fiel, wie eine Fackel. Der Name des Sterns heißt Wermut. Dann der dritte Teil der Sonne und des Mondes und der Sterne wurden geschlagen und so weiter. Und dann schließlich in Vers 13, und ich sah und hörte einen Engel oder einen Adler, je nach Übersetzung, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Dann gibt es weitere Posaunen. Und diese Öffnung der ersten sechs Posaunen in Kapitel 8 und 9 wird beschrieben. In Kapitel 10 tritt ein mächtiger Gerichtsengel auf. Es werden auch noch die sieben Donner erwähnt, die nicht enthüllt werden. Da wissen wir nicht genau, wie die ablaufen. Und was dann wieder wichtig ist, und da nähern wir uns jetzt schon langsam dem Ziel unserer ersten Vortragsreihe, ist dann in Kapitel 11 das Auftreten der zwei Zeugen und die siebte Posaune. In Offenbarung Kapitel 11, Vers 3 lesen wir, und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Inmitten dieser Gerichtszeit, das ist also nicht vor diesen Siegel- und Posaunengerichten, sondern mittendrin, treten die zwei Zeugen auf. Also ihr seht, ich lese die Bibel chronologisch, so wie es da steht. Man muss da nichts rumbiegen und irgendwie Verdoppelungen annehmen. Und man sieht auch ganz klar bei den Gerichten, Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalengerichte, dass da die nicht identisch sind, wie manche meinen, sondern es ist immer eine Steigerung. Erst wird ein Drittel zerstört und dann schließlich alles. Ja, zum Beispiel kann man doch nicht sagen, das ist einfach das Gleiche, wie es manche Ausleger behaupten. Sondern es ist ja so, dass aus dem siebten Siegel die sieben Posaunen hervorgehen und aus der siebten Posaune die sieben Zornschalen. Ja, also erstmal die sieben Siegel, dann das siebte Siegel, sieben Posaunen, aus dem siebten Posaune wieder die sieben Zornschalen. So spitzt sich das zu. Es ist ganz klar, dass sich das chronologisch immer weiter entfaltet und nicht zyklisch in diesem Sinne. Und vor der Öffnung oder vor dem Blasen, besser gesagt der siebten Posaune oder des siebten Schofarhorns, da treten jetzt diese viel diskutierten zwei Zeugen auf. Nun, es heißt also hier, ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen, 1260 Tage lang bekleidet mit Sacktuch. Sacktuch ist ein Zeichen der Trauer über die Unbußfertigkeit der Menschen, über die Verstocktheit der Menschen, der meisten Menschen. Und ich habe auch jetzt vor wenigen Jahren den Propheten Daniel hier ausgelegt. In Kapitel 9 geht es ja diese Jahrwochen, nicht? Diese 70 Jahrwochen. Und wir sehen, dass zwischen der 69. und 70. Jahrwoche ein Einschub ist. Das heißt, es werden bis zum Ende Kriege sein und so weiter, also ein zeitlicher Bruch. Und dass diese letzte 70. Jahrwoche sich dann ganz am Ende entfaltet, wenn der Antichrist zum Ziel kommt. Und nach meiner Erkenntnis wird diese letzte Jahrwoche, diese letzten 7 Jahre in 2x3,5 Jahre unterteilt. Und die Offenbarung spricht ja auch in dreifacher Formulierung von 3,5 Zeiten, 1260 Tagen oder 42 Monaten. Und weil es immer der gleiche Zeitraum in 3 verschiedenen Zeitmaßen ist, einmal Tage, einmal Monate und einmal Zeiten, ist es nach meinem Verständnis wörtlich zu nehmen. Da will uns Gott zeigen, das muss man wörtlich nehmen. Das ist wirklich dieser Zeitraum. 1260 Tage, 42 Monate oder 3,5 Zeiten steht für Jahre, denke ich, weil es genau damit übereinstimmt mit den anderen Zeitmaßen. Und ich denke, in der ersten Hälfte dieser danielischen 70. Jahrwoche, also in 2 Hälften geteilt, einmal 3,5 Zeiten, dann nochmal 3,5 Zeiten, in der ersten Hälfte weissagen diese beiden Zeugen das Wort Gottes in diese dunkle Zeit hinein, in der Antichrist sich richtig vorbereitet. Man kann sich das so vorstellen wie damals im sogenannten Dritten Reich. Das waren ja 12 Jahre. In den ersten 6 Jahren, 1933 bis 1939, also 2x6, interessant, die dritte 6 hat noch gefehlt, die 666 bei Hitler, war nur ein Vorbereiter. Sehr interessant auch die Symbolik, wie das in der Geschichte sich erfüllt hat. Und es gibt auch viele andere antichristliche Gestalten, auch Stalin und viele andere Diktatoren. Aber in der ersten 6er-Reihe, 33 bis 39, da hat er sich ja so als der Friedensbringer, als der Arbeitsbeschaffer und das alles dargestellt. Und genauso in der ersten Hälfte dieser 7er Periode, 3,5 Jahre, wird auch der Antichrist sich als der große Wohltäter zeigen, der die Friedensherrschaft aufrichtet, vielleicht mit Hilfe der UNO, wie auch immer, und des Vatikan, das wird ja alles in seine Hände spielen, die abgefallenen Kirchen. Darauf kommen wir dann beim zweiten Teil zurück, wenn es dann um Antichrist, falschen Propheten und diese Dinge geht. Das werde ich heute nicht mehr betrachten, aus Zeitgründen. Aber jedenfalls, während der Antichrist also noch so die Maske auf hat, aber schon in dieser Zeit, in der ersten Hälfte der danielischen 7er Woche, 7 Jahre, da werden diese zwei Zeugen auftreten und ihren warnenden Bußruf aussprechen. Und wahrscheinlich, so wie es geschrieben steht, auch direkt in Jerusalem. Spricht nichts dagegen. Bei der heutigen Technik, Smartphone und so weiter, kann man das ja auf der ganzen Welt sehen, in den Nachrichten. Und das steht ja übrigens auch, dass man es überall sehen kann, steht alles hier prophezeit. Zur Zeit von Johannes konnte man sich das gar nicht vorstellen. Wie können denn alle Menschen das sehen? Heute haben wir ja das sprechende Bild, ne? Überall sprechen die Bilder. Und wenn man so Jugendliche sieht mit dem Smartphone in der Hand, ich denke immer, beten die jetzt oder was machen die? Ja? Schön wäre es, wenn die alle ihre Bibeln in der Hand hätten. Ja? Und manche lesen vielleicht sogar Bibel, auch weiß ich nicht. Aber es wäre doch so wunderbar, wenn das Gebete wären. Was wäre das für ein Segen? Aber irgendwie lässt man sich berieseln. Aber ich wollte nur sagen, das Bild des Tieres wird ja noch kommen, dann bei der zweiten, im zweiten Teil, das sprechende Bild. Das ist heute allgegenwärtig, nachdem jetzt fast jeder ein Smartphone hat mit diesen Bildfunktionen oder natürlich auch Computer, Fernseher, da ist es überhaupt kein Problem mehr, jeden Menschen zu erreichen. Da werden einfach die Sendungen unterbrochen und überall wird das Gleiche dann gesendet und wird da dieser Antichrist, so stelle ich mir das vor, sprechen und die Leute praktisch hypnotisieren, ja, einwickeln, so wie es auch begabte Rhetoriker schon immer gekonnt haben. Und er hat natürlich die Macht Satans noch hinter sich stehen. Aber diese zwei Zeugen, die stören, die treten dagegen auf und die stören praktisch dieses Antichristliche, das will ich sagen. Und vielleicht lesen wir mal einige Verse davon, weil wir haben jetzt nur ein bisschen Zeit, wir sind schon fast am Ende vom ersten Teil. Da heißt es ja, diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Das ist im Zusammenhang zum Propheten Zacharja, den ich übrigens, so Gott will, in einem Monat hier in der Bibelwoche behandeln möchte. Da haben wir nämlich genau die zwei Ölbäume, Zerubabel und Jeschua sind das dort. Aber die stehen auch als Symbole für die zwei Zeugen der Endzeit. Aber wir sehen auch, wenn wir weiterlesen, welche Macht sie haben. Wenn ihnen jemand schaden will, kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand schaden will, so wird er getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit allerlei Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Welche zwei großen Propheten des Alten Testaments haben denn genau diese Macht von Gott geschenkt bekommen? Elia und Mose, ja, in dieser Einfolge, wie es jetzt hier steht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regnet, und Mose eben das Wasser zu Blut zu machen. Also mehrere alttestamentliche Vorbilder kommen in diesen endzeitlichen zwei Zeugen zusammen. Jeschua und Zerubabel, die zwei Ölbäume, aber auch Mose und Elia, die diese Wundermacht von Herrn bekommen hatten. Wir können es nicht so einlinig sehen. Ich denke sowieso komplementär in der Prophetie. Viele Linien fügen sich zusammen. Nicht immer nur eine Linie nur sehen. Ja, es kommt alles zusammen, gerade in der Endzeit, was im Alten Bund vorausgeschattet ist. Es ist wunderbar, wenn man mal diese komplementäre, sich ergänzende Sichtweise erkannt hat in der biblischen Prophetie. Und ja, diese zwei Zeugen, die werden dadurch verfolgt. In Offenbarung 11, Vers 7 lesen wir, wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen und wird sie überwinden und wird sie töten. Gott lässt es zu, aber das ist noch nicht das Ende. Ihre Leichname, die werden zwar auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich Sodom und Ägypten genannt wird. Welche Stadt ist das? Jerusalem. Ja, Jerusalem hat viele Namen, die Stadt des großen Königs, die heilige Stadt, aber sie wird auch als Sodom und Ägypten bezeichnet an verschiedenen Stellen, weil so viel Abfall ist. Es gab dort auch schon eine Homo-Parade, auch in Jerusalem zum Beispiel, in der heiligen Stadt. Und es ist ganz klar, dass Jerusalem ist, weil es gleich danach heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Er wurde Jerusalem gekreuzigt, nirgends sonst. Die Menschen aus den Völkern und Stämmen, Sprachen und Nationen werden ihre Leichname 3,5 Tage lang sehen, auch wieder 3,5, und werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich freuen über sie und fröhlich sein. Sie werden einander Geschenke senden, weil diese zwei Propheten die Bewohner der Erde gequält haben. Ja, sie haben dadurch das Gericht Gottes verkündigt. Und das wird von den verstockten Menschen der Endzeit noch als Qual aufgefasst, statt als Bußruf es zu erkennen. Und wer hat sich auch Geschenke gemacht, als der Herr Jesus zur Kreuzigung geführt wurde? Nun, es war Pilatus und Herodes. Die wurden an dem Tag Freunde. Interessante Parallele hier, nicht? Und so wiederholt sich es wieder in der Endzeit. Aber jetzt kommt die Wende. Nach 3,5 Tagen fuhr der Geist des Lebens von Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht fiel auf alle, die sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Wunderbar, ja? So wie Johannes in Kapitel 4, steigt hier herauf. Aber sie kommen wirklich dann in den Himmel. Sie kriegen nicht nur einen Einblick an den Thron Gottes, sie werden zu Gott emporgehoben, auferstanden. Und sie stiegen in einer Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie, sichtbar zur Demütigung der antichristlichen Mächte. Und zu derselben Stunde ereignete sich ein starkes Erdbeben und ein Zehntel der Stadt, Jerusalem, stürzte ein. 7000 Menschen wurden getötet bei dem Erdbeben, die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Immerhin, ja. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald. Und jetzt, liebe Geschwister, kommt die siebte Posaune. Das möchte ich an den Schluss stellen heute, weil das nochmal ein besonderer Höhepunkt ist. Ich möchte aber sagen, bevor ich darauf eingehe, dass bis hierher die Offenbarung dann chronologisch ist. Aber ab Kapitel 12, es geht zwar auch grundsätzlich chronologisch weiter, aber hier kommt gewissermaßen ein Überblick nochmal über die ganze Heilsgeschichte. Das werden wir dann nächstes Mal betrachten. Die Sonnenfrau, das ihr Kind, das ist praktisch die Geburt Jesu, die hier nochmal berichtet wird. Ja, und das Wirken des Herrn, dann der Antichrist und wie Babylon sich vorbereitet. Da werden immer wieder Einblenden gemacht, sodass die Chronologie ein Stück weit nochmal durchbrochen wird. Aber grundsätzlich geht es dann chronologisch in die Zornschalengerichte über und die Entfaltung Babylons. Und dann das Gericht über den Antichristen und Babylon und schließlich dann auch tausendjährige Reich, Gog und Magog und himmlisches Jerusalem. Das ist dann nächstes Mal. Jetzt aber die siebte Posaune. Ich lese erstmal vor. Der siebte Engel posaunte, da ertönten laute Stimmen im Himmel. Die sagten, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Gesicht und beteten Gott an und sagten, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht angenommen hast und die Herrschaft angetreten hast. Und die Völker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, die Toten zu richten und deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, den Lohn zu geben und die zu verderben, die die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Bundeslade wurde in seinem Tempel sichtbar und es geschahen Blitzestimmen und Donner, ein Erdbeben und ein schwerer Hagel. Was geschieht hier? Hier wird der Herrschaftsantritt des Herrn Jesus verkündet. Jetzt ist die Zeit da, dass er seine Macht antritt. Und es wird gedankt, dass er seine Macht an sich genommen hat, die Herrschaft angetreten. Gleichzeitig entfaltet sich auf der Erde der Zorn Gottes, die Zornschalengerichte, ganz wörtlich der Zorn. Und es heißt ja, dass Gott seine Gemeinde vor dem Zorn bewahren wird. Ja. Vor diesen Zornschalengerichten, so sehe ich das ganz einfach zu verstehen. Und gleichzeitig heißt es, dass die Zeit gekommen ist, so steht es in Vers 18, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen, das sind alle Gläubigen, jetzt ist die Gemeinde da. Ja? Nicht nur Israel, wie manche sagen, das sei alles nur Israel. Unsinn, steht hier überhaupt nichts von Israel. Es geht hier um die Gemeinde insgesamt aus Israel und den Nationen. Und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen den Lohn zu geben. Was ist das? Wo kommt eine Parallelstelle? Jetzt bin ich gespannt, wer das weiß, wo das noch vorkommt. Wann bekommen die Heiligen den Lohn? Hier an dieser Stelle. Aber wo steht das nochmal? Sehr gut. 1. Korinther 3. Das schlagen wir vielleicht mal auf. Das ist nämlich die Parallelstelle dafür, dazu, die aber kaum in den Bibeln genannt wird, leider. Aber ist ganz klar, dass das die Parallele ist in 1. Korinther 3. Also ich habe bisher nirgends gesehen, dass die Gemeinde hier nicht mehr vorgekommen wäre in den Kapiteln 1 bis 11. Man kann nicht sagen, dass sich das nur auf Israel bezieht. Und hier steht ja, den Heiligen wird jetzt der Lohn gegeben. Und in Kapitel 3 steht in Vers, jetzt müssen wir mal zuhören, haben wir es nicht aufgeschrieben, vom Preisgericht. Genau, ich meine, wir können mal lesen ab Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer offenbar wird. Und von welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer zeigen. Wird jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, dann wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, dann wird er Schaden erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also hier ist auch die Rede vom Lohn oder vom Preisgericht. Je nachdem, ob wir auf das Fundament Jesus Christus gebaut haben, dann werden wir gerettet sein, aber manche bauen halt nur Holz, Heu oder Stoppeln, die werden gerade noch so hindurch gerettet, wie durchs Feuer hindurch, kein Fegefeuer, sondern so ein Bild, so wie noch durchs Feuer hindurch, praktisch so wie durchgeschmolzen. Und die anderen, Gold, Silber, Edelsteine, die werden den entsprechenden Lohn auch empfangen. Aber aus Liebe muss es getan sein, nicht um nach dem Lohn zu schielen. Und liebe Geschwister, ich will da nicht diskutieren, manche datieren die Entrückung viel früher als ich, und ich würde mir auch wünschen, dass die vorher ist, dass wir in all diese Gerichte nicht hineinkommen. Aber ich kann es einfach nicht anders sehen, als dass hier in Offenbarung 11, Vers 18 steht, die Völker sind zornig geworden, dein Zorn ist gekommen und die Zeit, die Toten zu richten. Also das Gericht Gottes über den Zorn, der Zorn über die gerichtsreife Erde. Aber die Knechte, die Propheten, die Heiligen, die werden dann weggenommen und bekommen ihren Lohn, aber nicht mehr auf der Erde. Das heißt, das ist nach meiner Sicht ganz klarer Hinweis an dieser Stelle auf die Entrückung zur Zeit der siebten Posaune. Hier steht es ganz klar, dass jetzt die Heiligen den Lohn bekommen. Das könnten sie aber nicht, wenn sie dann in den Zornschalengerichten da wären. Dann würden sie ja einen schlechten Lohn kriegen, nicht die Zornschalen. Sondern das ist dann der göttliche Lohn. Ja, wir können gern darüber reden. Ich weiß, es sind vielleicht manche anders oder haben das noch nie so gesehen. Es gibt auch weitere Hinweise auf die Entrückung während der Trübsalzeit. Zum Beispiel in Matthäus 24, die Tage werden verkürzt um der Auserwählten willen, diese Tage dieser Trübsalzeit. Oder in 2. Thessalonicher 2, haben wir es jetzt nicht aufgeschrieben, aber doch noch kurz zur Erklärung. Manche, glaube ich, die sehen ziemlich schockiert aus. Deshalb will ich euch jetzt nicht so im Regen stehen lassen. 2. Thessalonicher 2, da steht es an sich ganz glasklar. Ich weiß nicht, wie man da was anderes rauslesen kann. Da steht, was aber die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus betrifft und unsere Vereinigung mit ihm. Was ist das, unsere Vereinigung mit ihm? Das ist die Entrückung der Gemeinde. Kann ja nichts anderes sein, ja? Also es geht um die Entrückung. Was das betrifft, bitten wir euch, Brüder, dass ihr euch nicht so schnell in eurem Denken erschüttern oder erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort oder Brief, angeblich von uns gesandt, dass der Tag Christi schon da sei. Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn er, nämlich der Tag des Herrn, kommt nicht, ohne dass zuvor der Abfall gekommen ist. In dem stehen wir ja schon drin zum Großteil, ja? Abfall vom Glauben, das ist sowieso schon da. Aber es heißt, und der Mensch, der Sünde geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Wer ist das? Der Antichrist. Der muss erst offenbart sein. Ja? So steht's hier. Ich weiß nicht, vielleicht ist es falsch, aber so verstehe ich das. Der Widersacher, der sich über alles überhebt, was Gott oder Gottesdienst heißt, dass er sich als Gott in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Natürlich kommt das Argument, es geht ja noch weiter, da steht ja, was ihn aufhält, das wird hinweggetan. Katechos und Katechon, der Aufhaltende und das Aufhaltende. Aber da gibt es mindestens 12 verschiedene Deutungen, was dieses Aufhaltende ist. Ja? Und manche sagen halt, der Heilige Geist in der Gemeinde, die muss erst hinweggetan sein. Ist nicht völlig auszuschließen, man muss auch das als Möglichkeit stehen lassen, natürlich, wir wollen da niemand zu nahe treten. Aber nach meinem Verständnis ist es etwas anderes, denn es heißt in Vers 7, es regt sich bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, Anomia, nur dass der es jetzt noch aufhält, aus der Mitte hinweggenommen werden muss und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Was hält also den Gesetzlosen auf? Was hält ihn auf? Das ist ja ganz einfach, das Gegenteil, das Gesetz. Das Gegensatz hierzu, Gesetzlose ist das Gesetz. Und wird das zurzeit nicht alles aufgelöst? Denkt an die Ehe für alle. Denkt an jetzt die Pflicht, Organe zu spenden. Wird es jetzt sogar, ich habe nichts dagegen, wenn das jemand im Einzelfall macht. Eine Niere, wir haben ja zwei. Okay, aber das ist ein ganz neues Thema, ich will das nicht anschneiden. Tod ist mal erst beim Herztod, nicht beim Hirntod. Die Leute spüren noch, was mit ihnen gemacht wird, wenn sie nicht herztot und ganz tot sind. Seid vorsichtig. Ja, aber immer mehr werden die Gesetze aufgeweicht. Es wird immer unbiblischer, frevelhaft, lassen sich Leute tätowieren, lassen sich einfach Organe entnehmen, lassen sich Herzen einpflanzen, um ihr Leben künstlich zu verlängern. Herzverpflanzung würde ich nie machen lassen. Das ist der natürliche Tod. Ja, bei Nieren vielleicht was anderes und solchen Dingen, wo Gott doppelt auch uns gegeben hat. Aber das Herz ist ja das Zentrum des Menschen. Solche Dinge. Also wir leben in der Zeitalter der Gesetzlosigkeit. Und der Gesetzlose wird immer mehr offenbar. Und deshalb, wir wollen bereit sein, dem Herrn zu begegnen. Die Entrückung, so steht natürlich auch da, die geschieht dann, wenn wir es nicht erwarten. Die kann natürlich trotzdem jederzeit geschehen, das schließe ich nicht aus. Denn wir wissen ja nicht, wie weit wir schon drin sind in der Drangsalzeit. Wir sehen ja, wie die Gesetzlosigkeit schon wütet. Vielleicht ist der Antichrist ja auch schon offenbart. Wir dürfen keine Zeitangaben berechnen, das ist in der Bibel uns verwehrt. Aber wir sollen alle Zeit wachsam sein, das sagt uns Gottes Wort. Und deshalb veranstalten wir jetzt auch schon etlichen Jahren diese Endzeitkonferenzen. In Hohe Grede ist es jetzt schon 20 Jahre. Hier sind wir jetzt auch schon im 5., 6. Jahr. Und es ist wichtig, dass viele Menschen kommen und sich zubereiten lassen, damit wir bereit sind, wenn der Herr erscheint. Und dazu soll auch diese kurze Erklärung der Offenbarung dienen, dass wir einfach sehen, es ist ein Buch, das wichtig ist für uns, dass wir ruhig lesen sollen unter Gebet. Der Herr wird uns auch manches darin offenbaren für unser Leben. Und dazu möge der Herr jedem von uns Gnade schenken. Amen. Jetzt möchte ich bitten, dass er nochmal aufsteht und ich möchte mit uns beten. Geliebter Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und auch so herrliche Offenbarungen in der Offenbarung an Johannes. Herr, wir erkennen darin, du bist der Sieger, aber noch wird die Gesetzlosigkeit sich ausbreiten. Lass uns bereit sein, dir zu begegnen. Reinige uns durch dein Blut, erneuere unser Leben Tag für Tag und schenk, dass wir dir in Liebe und Gehorsam nachwandeln. Dazu lass auch diese Konferenz dienen. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.